Am Ende geht es darum zu gucken, dass der Bus wirklich jeden Abend auf Tour sein kann für die obdachlosen Menschen.
Ich habe im Laufe meines Lebens nichts erlebt, was mir aus der Bahn geworfen hätte und kann, glaube ich, anderen auch ganz gut mit Gesprächen Halt geben.
Das sagen Sonja und Klaus vom Mitternachtsbus. Moin, mein Name ist Niklas Rabe und Sie hören den Podcast Mitmenschen der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hier besuche ich Menschen, die sich in Hamburg für ihre Mitmenschen einsetzen. In dieser Folge habe ich mich mit Sonja und Klaus über ihren Einsatz für obdachlose Menschen unterhalten. Wer die beiden sind, hören Sie jetzt.
Sie sind unterwegs, wenn die meisten Hamburger zu Hause sind. Klaus und Sonja kennen die Stadt bei Nacht.
Hamburg bei Nacht ist nicht so schick wie am Tage. Also das glänzt nicht mehr so. Tagsüber zum Beispiel, wir sind ja in der Innenstadt unterwegs, sind die Geschäfte geöffnet. Und wenn dann die Geschäfte zumachen, dann ist wirklich fließender Wechsel. Dann legen sich vor die Geschäftseingänge dann die Menschen nieder und packen ihre Sachen aus, ihren Schlafsack, ihre Isomatte und liegen dann da mit allem drum und dran.
Klaus sieht das sogar noch etwas extremer.
Du nennst es Hamburg bei Nacht, ich nenne es Hamburg von hinten. Und das ist teilweise das hässliche Gesicht und das muss aber auch ausgeleuchtet werden.
Er ist seit mehr als 7 Jahren ehrenamtlich beim Mitternachtsbus dabei. Zu Beginn für ihn gut vereinbar mit dem Beruf.
Weil er, wie der Name sagt, eben abends fährt. Und seitdem mache ich das und mache das mit sehr viel Freude nach wie vor. Und das ist schön, sinnstiftend, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht belastend, weil man in der Regel nur einmal im Monat fährt.
Damit der Mitternachtsbus jede Nacht seine Tour fahren kann, besteht das Team aus mehr als 140 Ehrenamtlichen. Und Sonja sorgt seit 11 Jahren für Zusammenhalt in diesem großen Team und den reibungslosen Ablauf. Den Halt dafür gibt ihr,
dass ich weiß, dass wir eine absolut sinnvolle Aufgabe machen und dass wir dazu beitragen, dass es Menschen nicht ganz so schlecht geht und dass sie Möglichkeiten zur Hilfe bekommen.
Sonja und Klaus, heute im Gespräch bei Mitmenschen.
Hallo Sonja.
Hallo Niklas.
Hallo Klaus.
Hallo Niklas.
Schön, dass ich bei euch sein darf beim Mitternachtsbus. Er steht gerade auf seinem neuen Parkplatz hier beim Diakoniezentrum für Wohnungslose in der Bundesstraße 101, eine Tagesaufenthaltsstätte für obdachlose Menschen. Im Hintergrund sehe ich das neue Lager, darüber reden wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz. Aber vor allem das Spannende ist, wir stehen im neuen Elektro-Mitternachtsbus. Und die erste Frage, die sich mir sofort ergibt, ist, Klaus, vor dir ist eine Klappe. Was ist in dieser Klappe?
In dieser Klappe ist sozusagen das Herzstück dieses Busses drin, weil wir haben ja zwei Aufgaben. Zum einen, ich mach das mal auf.
Ja.
Zum einen geht es darum, ja auch ganz wesentlich hier mit den Obdachlosen auf der Straße ins Gespräch zu kommen. Aber das andere, von allen Obdachlosen immer wieder sehr geschätzt, ist, sie mit Getränken und mit Essen zu versorgen.
Ja.
Hier, die Klappe, die ich gerade aufgemacht habe, da findest du drin die Standardgetränke, die wir haben. Das ist Kakao, Kaffee. Das ist immer wieder sehr beliebt, auch gerade in Osteuropa, Bouillon, wird immer gern Bouillon getrunken. Tee, verschiedene Sorten und das ist der eine Part und der andere, das haben wir jetzt im Omikin nicht drin, weil wir das jeden Abend frisch holen. Da würdest du hier, oder siehst du hier die Brotkisten, die wir stapeln. Und da haben wir im Augenblick fertige Tüten, die uns gesponsert werden. Wir holen aber auch gleichzeitig auch noch was beim Bäcker. Und das liegt hier vorrätig und wird dann an jeder Station ausgegeben.
Und welches Getränk ist das Lieblingsgetränk?
Ich würde schon sagen Kaffee. Aber es gibt ja doch Kaffee, Tee. Es gibt aber auch immer ganz spezielle Wünsche. Also wir haben welche, die wollen Kaffee, aber die Hälfte drin Zucker. Wir haben auch welche, die wollen hier diesen Zitronentee bis oben hin voll mit Tee und ganz wenig Wasser. Also das ist teilweise schon ein bisschen skurril auch, was dann an Getränkewünschen kommt. Aber Standard ist Kaffee.
Ja, ich kenne aber auch sowas wie Bouillon mit Milch und Zucker,
ja,
wo man sich auch fragt, wer mag das eigentlich trinken?
Ja.
Aber es gibt spezielle Geschmäcker.
Okay. Und dann hier hinten, glaube ich, auch ganz wichtig, ich sehe nur auch beschriftet Pullover, T-Shirts, Handschuhe, schön abgesichert für die Fahrt, oder?
Ja, das sind so die, ja, wie soll man das nennen? Das sind hier so Stahlklappen, die kann man aufmachen. Die werden vor der Fahrt auch bestückt hier mit, steht ja drauf, hast du ja auch schon erwähnt, Unterwäsche, Mützen, Handschuhe, Schals. Das ist so ein bisschen saisonabhängig. Im Winter ist das voller. Im Sommer, wenn es warm ist, haben wir natürlich nicht so viel warme Bekleidung dabei. Das wird aber auch immer ganz gut nachgefragt. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, das ist nicht die Hauptaufgabe, hier mit Klamotten zu versorgen, sondern das ist eigentlich so ein Randprodukt und ist immer davon abhängig, wie kalt ist es, wie regnerisch ist es. Wenn man aber damit beginnt, ist natürlich die Nachfrage auch groß.
Ja.
Das ist klar. Einer sieht es und dann wollen natürlich viele was haben. Da müssen wir ein bisschen mit haushalten dann auch bei so einer Tour.
Genau, Klaus, du bist Ehrenamtlicher hier. Sonja, du bist Projektleitung vom Mitternachtsbus. Wozu brauchst du eine Projektleitung beim Ehrenamtsprojekt?
Also, wir haben 140 Ehrenamtliche in dem Projekt und die sind alle in Viererteams organisiert. Das heißt, wir haben ungefähr 28 Viererteams plus noch ein paar Springer. Und damit das jeden Abend auch stattfinden kann, die Tour, brauchst du eine Projektleitung, die die Einteilung macht, die neue Ehrenamtliche einarbeitet, die guckt, welche Ehrenamtliche passen auch mit welchen anderen Menschen zusammen in eine Gruppe. Ihr seht ja hier, dieser Bus ist überschaubar vom Platz und da ist es eben wichtig, dass man sich gerne mag. Und dafür erfordert es schon so ein bisschen so eine Art Casting und Beschnuppern, dass wir eben gucken, wer ist mit wem gut zusammen und friedlich im Team, sodass die Arbeit Hand in Hand stattfinden kann. Das merkst du dann auch später am Bus auf der Strecke, dass eben die obdachlosen Menschen auch gut gelaunt sind, wenn es im Bus gut gelaunt ist. Also das überträgt sich gegenseitig und dafür ist es wichtig, dass das an einer Stelle zusammengeführt wird.
Wie viel Arbeit hat er, also das ist ja das Besondere an dem Bus, der ist ja wirklich ganz neu nach, ich weiß nicht, wie lange ist der alte Bus jetzt unterwegs gewesen?
Also den haben wir 2009 bekommen, also jetzt 12 Jahre ungefähr.
Also der ist jetzt quasi durch, würde man sagen, und jetzt hier ist es ja kein klassischer Bus, sondern es ist ein Elektrobus. Wie kam es dazu? Warum ein Elektrobus?
Wir bewegen uns jetzt ja in einem, wie soll ich sagen, Zeitenwende, dass es einen Klimawandel gibt und es gibt also auch mehr Notwendigkeit, auf das Klima zu achten. Und wir wollten dem entsprechen, weil wir hatten vorher einen Dieselbus und dieser Dieselbus war sehr, der hat halt viele Schadstoffe ausgestoßen. Und es gibt ja hier in der Stadt auch so Zonen, wo du gar nicht mehr durchfahren kannst, weil es eine Dieselverbotsstraße ist. Und da wollten wir gucken, was gibt es für umweltfreundlichere Antriebstechniken. Und deswegen haben wir uns dann für einen E-Bus entschieden und sind auch ganz dankbar, weil wir damit, ich glaube, um die 3000 Tonnen CO2 im Jahr jetzt einsparen können.
Und Erfahrung aus den ersten Touren, geht alles rund? Oder ist der Strom irgendwann ausgegangen?
Tatsächlich, ganz am Anfang hat der Strom nicht gereicht, weil jemand im Menü rumgespielt hat am Anfang, um zu gucken, wie funktioniert das Navi und die einzelnen Bestandteile vom Radio. Und dann ist irgendwie die Ladekapazität umgestellt worden. Aber normalerweise reicht uns eine volle Ladung so für 150 Kilometer fahren. Eine Tour entspricht ungefähr 40 Kilometer, also damit kommen wir gut hin. Also das ist auch bewusst als Stadtauto angeschafft, weil wir eben nicht so lange Touren haben, dass man dann gut mit einem E-Bus die Strecke auch fahren kann. Und das kam bisher alles gut hin, ja.
Und jede Nacht ist der Bus unterwegs?
Der Bus ist wirklich 365 Nächte im Jahr unterwegs. Und das ist eine echte Herausforderung, immer auch dafür zu sorgen, dass jeden Abend auch der Bus startklar ist. Dass du also genug Leute an Bord hast, die nicht krank sind. Dass du in Urlaubszeiten überbrücken kannst. Dass auch so Weihnachten und Ostern besetzt ist. Also da finden sich dank unserer ehrenamtlichen Helfer immer auch genügend Leute, um das zu gewährleisten. Ja.
Klaus, wie lange bist du jetzt hier schon beim Mitternachtsbus?
Sage ich dir gleich. Ich möchte nur eins noch kurz einflechten zu dem, was Sonja gesagt hat. 140, sagtest du, Ehrenamtliche. Ja. Das ist eine mördergroße Zahl. Und ich hätte das vorher auch nicht gedacht. Die Teilnehmer, die dabei mitmachen, die Ehrenamtlichen, sind so unterschiedlich wie in einer Firma, wie auch sonst wo in einer Wohnsiedlung. Und ich hätte nicht gedacht, wie wichtig das ist, die richtigen Leute zusammenzukriegen. Ja. Und da möchte ich gleich mal ein Kompliment hier loswerden. Das macht Sonja mit Yvonne zusammen hervorragend. Die hat ein gutes Feeling dafür, wer passt zusammen. Und das überträgt sich in der Tat dann eben auch auf die Leute draußen. Zu Anfang, als ich angefangen habe, dachte ich auch, mein Gott, du kannst doch nicht lachen in der Situation. Du siehst die Leute da draußen im Regen auf der Straße und wir lachen hier. Aber das stimmt wirklich. Die Leute, wenn sie merken, man ist richtig gut drauf, dann kommt das bei denen an. Und die kriegen auch für einen Moment gute Laune.
Ja.
Aber deine Eingangsfrage, wie lange bin ich dabei? Also ich war so, sag mal so um die Mitte 50, 60, als ich gedacht habe, Mensch, ich wollte nicht der Gesellschaft was zurückgeben, wie viele immer sagen, so weit ging es nicht. Aber ich habe gedacht, Mensch, man könnte auch neben dem Beruf was Sinnstiftendes machen. Weil das kennt, glaube ich, jeder aus dem Beruf. Du machst sehr viel Sachen, Administration, also Sachen, die einfach nicht so wirklich prickelnd sind. Und dann habe ich was gesucht, was man neben dem Beruf machen kann. Und was bleibt einem über, wenn du arbeitest? Da ist nicht viel. Dann habe ich gegoogelt und bin irgendwann einfach auf den Begriff Mitternacht gestoßen. Und da hat es gezündet, da habe ich gedacht, Mensch, Mitternacht, abends müsste gehen.
Deine Uhrzeit.
Und so, da bin ich ehrlich, so bin ich hier rangeraten. Also war nicht von Anfang an das Herz für Obdachlose, aber ich dachte, Mensch, das könnte ich machen. Und dann gab es hier ein Casting sozusagen, nicht? Da mussten wir alle durch und ich weiß nicht, was die Auswahlkriterien waren, aber dann hat uns Sonja auch vertröstet, hat gesagt, kann bis zu einem Jahr dauern, bis man drankommt, weil wirklich ja die Nachfrage offensichtlich groß ist an Ehrenamtlichen, die mitmachen wollen. Ja, und dann habe ich mich darauf eingestellt und ich glaube, zwei Abende später klingelt das Telefon. Hast du Lust, morgen mitzumachen? War ich geschockt, ehrlich gesagt. Ich hatte gedacht, ich habe noch viel Zeit für Ruhe. Und dann ging es los. Und ja, und das war schon wirklich, das muss ich sagen, die ersten Touren waren Hammer. Weil man wird dann mit Dingen konfrontiert, so... Ich würde es ganz salopp ausdrücken, das ist Hamburg von hinten. Ja. Ja, du siehst die Rückseite von Hamburg, die kriegst du so nicht zu sehen. Du siehst tagsüber Obdachlose natürlich, aber das ist irgendwo ein ganz spezielles Segment von Menschen, die man in der Stadt sieht. Aber wenn du die Tour gemacht hast, dann geht es dir wirklich so, ich glaube, die ersten zwei, drei Touren konnte ich wirklich abends nicht richtig einschlafen, weil das geht einem schon nah, wenn du so eine Tour machst und weißt zwar, du hast was Tolles, was Gutes getan, aber am Ende gehst du in dein warmes Bett, insbesondere im Winter, und die Jungs und Mädels liegen draußen. Ja, das geht einem nah. Ja. Und ich musste die ersten zwei, drei Abende, glaube ich, habe ich erstmal noch einen Rotwein getrunken abends, um einfach ein bisschen runterzukommen. Und ja, aber irgendwann spielt sich das ein. Du weißt, was dich erwartet, du weißt, was auf dich zukommt. Und dann ist es mir nicht mehr so nahe gegangen, sonst könnte ich es auch nicht machen. Also ja. Wenn ich jeden Abend aussteigen würde und würde mit den Nerven runter sein, würde ich es nicht machen. Ich kann dann auch, wenn ich nach Hause fahre, ganz gut dann wieder ein Stück Abstand gewinnen. Ist, glaube ich, auch wichtig dabei.
Das ist tatsächlich auch so ein Auswahlkriterium bei uns, dass man guckt, dass man eine Distanz auch haben kann zu dem, was man erlebt. Dass man sich davon jetzt nicht so sehr beeinflussen lässt, dass man dann gar nicht mehr seinen Alltag machen kann.
Wie kannst du das denn für dich, gibt halt das Geheimrezept oder so einen Trick, wo du sagst, okay, das brauche ich. Also brauche ich abends dann mein Gläschen Rotwein danach, einfach und meine Lieblingsserienfolge, die ich noch gucke oder so?
Dazu ist die Uhrzeit meistens so spät. Also ich bin so ungefähr um 1:30, 2 zu Hause. Okay. Das Schöne ist immer, du kommst mit dem Auto nachts ganz schnell nach Hause. Also man hat nicht mehr den Stau. Nee, aber da plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also wir haben so ein Ritual zu Hause. Wenn ich nach Hause komme, dann steht auf meinem, neben dem Bett steht so ein kleiner Pernod. Den hat meine Frau mir reingegossen und den kippe ich dann runter. Das brennt schön und das, ja, das lässt mich dann irgendwo auch ein Stück weit zur Ruhe kommen.
Ja. Und am nächsten Tag frisch auf zur Arbeit?
Nicht mehr, mittlerweile nicht mehr. Ich war in Arbeit, bin mittlerweile im Ruhestand und von daher, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, stört es mich auch nicht mehr. Wenn diese Touren mal aus welchem Grund auch immer länger dauern. Du hast immer mal Situationen, sei es, dass ein Notfall ist, wo du die Feuerwehr rufen musst und dann musst du bleiben, bis die Feuerwehr da ist, dann können so Touren auch mal länger werden. Und normal war immer so um die 1 Uhr Schluss und naja gut, nächsten Morgen, so wie viele andere auch früh raus. Und das genieße ich jetzt. Von mir aus kann die Tour auch bis 3 dauern jetzt, weil ich kann auch schlafen nächsten Morgen.
Und wie ist das bei den anderen Ehrenamtlichen, Sonja? Ich glaube ja nicht alle sind in der Situation von Klaus, dass sie am nächsten Morgen nicht früh aufstehen müssen, oder?
Also tatsächlich haben wir ja viele Ehrenamtliche in unserem Projekt und die arbeiten ja auch Montag bis Sonntag. Also ja. Wir teilen ja die Leute ein in die einzelnen Wochentage und die melden sich auch zum Beispiel, ich möchte nur Freitag, Samstag fahren, weil sie eben dann so einen Job haben, dass sie in der Woche schon um 6 aufstehen müssen. Das passt dann nicht zusammen. Wir haben auch Ehrenamtliche, die kommen von weiter weg als Hamburg, also zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Und auch die müssen ihren Weg immer mit einkalkulieren, sodass die sich dann eher für Wochenendtouren melden als unter der Woche. Aber wir haben bisher das immer hinbekommen, dass also auch, wir sind ja einmal im Monat mit jedem Ehrenamtlichen dran und das kann man mit seiner Arbeitsstelle auch zum Teil besprechen, dass man dann am nächsten Tag später anfängt.
Klaus, gibt es für dich irgendein besonderes Erlebnis, wo du sagst, okay, das werde ich so schnell nicht vergessen?
Nee, das Erlebnis so nicht. Wir hatten einmal eine technische Panne, da fuhr der Bus nicht mehr gleich zu Anfang weiter. Das war blöde, weil die warten auf dich und du kannst nicht fahren. An dem Abend war die Tour schnell zu Ende. Aber du meinst ja eher so Erlebnisse mit den Menschen auf der Straße. Nicht das Erlebnis, aber gerade kürzlich, das weiß Sonja auch, gibt es eine Frau, eine ältere, ich sag mal Dame, weil die ist wirklich sehr, sehr adrett angezogen. Die liegt da und hat sich 2, 3 Pappkartons zusammengebastelt. Das sieht ganz ähnlich aus wie Kinder, die sich eine Höhle bauen. Normalerweise kommen ja die Obdachlosen an den Bus, das wissen die auch an den normalen Haltestellen. Aber bei der Dame habe ich gedacht, nee, die ist da so in ihrem Häuschen, in ihrem Schutzkokon drin. Die wollte ich nicht da rausholen, bin dann hingegangen. Und das muss ich sagen, das geht einem schon nahe. Wenn du so einen Menschen siehst, der sich wirklich so in dieser Schutzlosigkeit einfach aus Pappkartons eine Höhle baut und sich da irgendwo ja auch ein Stück wahrscheinlich zu Hause wohlfühlt. Das hat mir hinterher so die ganze Tour nochmal einfach so zu denken gegeben.
Das ist auch eine ältere Frau.
Das ist eine ältere Frau, ja.
Das finde ich auch total
ganz nette Frau, ja.
Wenn du denkst, die sollte einfach nicht draußen schlafen. Ne?
Ja,
also das
genau.
ist so, das müsste anders geregelt sein und ist es aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Mhm. Und wir wissen ja auch einfach gar nicht alle Geschichten, die dahinter stehen. Mhm. Ne? Man trifft die Leute abends und sie sind in ihren Umständen vor Hauseingängen oder vor einer Tiefgarage zum Beispiel. Und man weiß gar nicht genau, warum sind die jetzt da. Man denkt nur, man müsste was tun und man guckt, was kann man tun. Und wir können zum einen über die Nacht den Leuten helfen mit Essen und Trinken, aber eben auch, wir versuchen sie zu vernetzen mit unseren Sozialarbeitern hier im Haus oder auch Johann, unser Straßensozialarbeiterkollege, um zu schauen, gibt es nicht doch was anderes als diesen Hauseingang, um einfach zu gucken, dass die Leute wieder in geregelte Verhältnisse auch kommen können.
Was nicht nur mir, glaube ich, auch nahe geht, ist, wir erleben natürlich auch, dass plötzlich Obdachlose, viele kennt man über die Jahre, man weiß, wo die sind, die kennen einen auch. Wir haben ja alle ein Namensschild hier am Revers stecken, die sprechen einen mit Namen an. Und ich habe mittlerweile 4 oder 5 erlebt, die dann plötzlich nicht mehr da waren, weil sie gestorben sind. Ja, und das ist, dann siehst du da noch eine rote Kerze stehen, die andere vielleicht anzünden und das geht einem auch nahe.
Ja, da versuchen wir auch so Gedenkgottesdienste zu organisieren, also mit Pastoren von befreundeten Kirchen zusammen, damit man eben auch nochmal Abschied nehmen kann, weil das eben doch bei Stammgästen das ganze Team bewegt. Also nicht nur einzelne ehrenamtlich, sondern eigentlich alle, weil das ja ein regelmäßiger Haltepunkt von uns auch war, mit dieser Person zu tun zu haben. Und das ist schon ein Verlust, wo man erstmal gucken muss, wie man das auch verarbeitet bekommt.
Und wie viele Gäste kommen so bei einer Tour an den Bus?
Also das hängt immer ein bisschen von der Jahreszeit ab. Also ich sag mal so, im Winter sind das im Moment so um die 120 Gäste pro Abend und im Sommer kann das auch mal locker 160, 180 sein. Also das liegt daran, dass im Winter zusätzliche Schlafplätze von der Sozialbehörde bereitgestellt werden. Die werden aber unterschiedlich gerne angenommen. Das sind ja auch keine besonders schönen Unterkünfte, sind häufig so Sammelräume, ehemalige Turnhallen oder Schulräume, wo einfach keine Privatsphäre gegeben ist, wo man seinen Hund nicht mitnehmen kann, wenn man einen hat, wo Krankheiten sich übertragen können, Gewalt eine Rolle spielt. Und deswegen ist das schon so, dass es auch viele Leute gibt, die lieber draußen sind. Und für die Leute sind wir dann ja auch jede Nacht verlässlich unterwegs.
Ja. Wie läuft denn, Klaus, so eine Standardtour ab?
Ja, wie läuft eine Standardtour ab? Also wir sind in der Regel um 6 hier in der Diakonie und fangen dann an, erstmal Wasser vorzubereiten. Das dauert übrigens sehr lange. Also wir haben hier 3 wunderschöne Thermen, die sind recht groß. Wie viel haben die, Sonja? 10 Liter, glaube ich.
10 Liter, jede Therme, ja.
Bis das Wasser kocht, da vergeht schon so eine Dreiviertelstunde. Die machen wir als erstes voll. Packen dann hier das, was wir vorhin schon hatten, hier die Schubladen. Gucken wir nach, ob genug Kakao, Kaffee, Getränke da sind, ob hier genug Klamotten, über die wir vorhin ja auch sprachen, da sind. Wir haben auch noch hier unten Isomatten drin, Schlafsäcke, nicht viele, aber doch für den Notfall welche. Damit bestücken wir den Bus, gucken dann bisher immer, ob der Tank voll ist, das brauchen wir nun nicht mehr. Jetzt müssen wir sicher sein, dass die Steckdose geladen ist. Und das zieht sich so eben eine ganze Weile hin. Die Tüten, die fertigen Tüten, die uns im Augenblick von der
Passage
geliefert werden. Das sind einfach so Papiertüten, die müssen wir dann auch entsprechend hier alle in den Bus noch reinpacken, dauert auch seine Zeit. So, und dann fahren wir los, erstmal noch zu einem Bäcker, der uns freundlicherweise im Augenblick mit dem, was überbleibt, unterstützt, laden das auch noch ein. Und dann schneiden wir uns richtig fest und dann geht's los. Die erste Station ist Saturn und das ist immer eine Station, die ist schon bemerkenswert, weil da manchmal so um die 60 bis 80 Obdachlose in der Schlange stehen. Und das nimmt manchmal schon von der Zeit her 1/3 der Tour in Anspruch. Danach kommen kleinere Stationen und dann pendelt sich das eigentlich auch ganz gut ein. Von der Anzahl her.
Kann man euch anrufen? Habt ihr eine feste Route? Wie sieht das aus?
Also man kann uns nicht anrufen währenddessen. Wir fahren immer ungefähr die gleiche Strecke. Und wir gucken aber rechts und links, finden wir vielleicht irgendwie neue Plätze auch, wo Leute sich jetzt niedergelassen haben. Also bestimmte Orte bieten sich einfach an zum Daliegen, zum Beispiel unter Brücken oder an Kirchen. Und andere Orte entstehen immer wieder neu. Und wir haben aber eigentlich über die ganzen Jahre, die es uns gibt, wir werden jetzt 25 Jahre dieses Jahr, hat sich so eine gewisse Route entwickelt, die einfach immer belegt ist. Und deswegen fahren wir da hin und durch diese Verlässlichkeit, dass wir so lange immer ungefähr an den gleichen Orten vorbeikommen, wissen auch die obdachlosen Menschen, dass wir da sind. Und wenn zum Beispiel jemand nicht möchte, dass man seinen Schlafplatz entdeckt, das hat ja auch was damit zu tun, das ist ja wie bei uns unser Wohnzimmer, wollen wir auch nicht fremde Menschen hineinladen, dann kommen die zu den Sammelpunkten, wo wir halt sind, weil sie das wissen, die Menschen. Und dann bekommen sie da von uns das Essen und das Trinken und haben aber ihre Privatsphäre geschützt.
Ich habe anfangs gesagt, hier auch das neue Lager, das ist ja alles relativ neu. Was befindet sich, wozu braucht der Mitternachtsbus ein Lager?
Der Mitternachtsbus ist ja immer so ein bisschen obdachlos auch zwischendurch. Also wir haben über unsere 25 Jahre mehrere verschiedene Standorte gehabt, wo wir zu Gast waren. Sei es bei Kirchen, ich glaube, wir waren mal bei Alsterdorf eine Weile zu Hause. Am Schluss hatten wir Büroräume gemietet in Hammerbrook, sind dann da gekündigt worden und haben in der Innenstadt auch uns ganz schwer getan, neue Räumlichkeiten zu finden. Weil zum einen gab es niemand, wo man das Auto hätte parken können, weil der Bus ist höher als normales Auto. In der Innenstadt sind viele Sachen Tiefgaragen. Dann war einfach schwierig, weil wir so viele verschiedene Menschen sind und alle müssen abends auch einen Schlüssel holen können, wo sie dann den Bus holen. Und deswegen war das eine ziemlich aussichtslose Suche in der Innenstadt. Und dann sind meine Kollegin Yvonne und ich hier seit einer Weile schon mit unserem Büro im Diakoniezentrum für Wohnungslose untergekommen. Und hier gibt es eine Auffahrt neben dem Haus. Und diese Auffahrt wird zum Beispiel genutzt, wenn Lieferanten für die Küche das Essen, die Essenszutaten bringen. Und ansonsten ist die Auffahrt leer. Und dann haben wir uns erstmal hier hingestellt und haben unsere Zutaten, wofür wir das Lager brauchen. Zum Beispiel die Thermen müssen ja tagsüber gelagert werden, wo das Wasser drin ist. Oder auch hier die Kleiderspenden müssen ja irgendwo liegen. Schlafsäcke, Decken, Isomatten haben wir einfach in den großen Essenssaal gestellt im Haupthaus. Und das war aber eigentlich, dass wir den Platz genommen haben, der eigentlich für die obdachlosen Menschen zum Essen notwendig ist. Und dann haben wir geguckt, ob man draußen auf die Auffahrt nicht auch noch ein Haus bauen kann. Und jetzt haben wir da so eine Art Gartenhaus hingestellt bekommen. Und da werden jetzt unsere Zutaten für den Bus, unsere Kleiderspenden gelagert. Und wir sind total dankbar, dass wir das haben, weil wir dadurch auch so einen kleinen eigenen Raum haben. Trotzdem aber mit dem Haus auch zum Beispiel in der Küche kooperieren. Wir machen das Wasser heiß in der Küche. Wir benutzen einige Sachen, können auch auf Toilette gehen. Also für uns ist das eine sehr gute Situation im Moment.
Klaus, kannst du für dich irgendwie sagen, was den Mitternachtsbus ausmacht? Ich meine, 25 Jahre, das ist ja schon eine lange Zeit.
Ja, von denen habe ich ja nur 6 oder 7 Jahre jetzt auf dem Buckel. Aber ja, was macht das aus? Das ist, was ich eingangs auch schon sagte, es ist eine absolut sinnstiftende Angelegenheit. Man darf nicht mit dem Anspruch rangehen, die Welt besser zu machen. Wer das hat, ist ganz schnell desillusioniert, weil du alle 4 Wochen das Gleiche erlebst. Ja, es wird nicht viel besser. Aber also ich mache das, ich lebe das für den Augenblick. Ja, in dem Augenblick, wo man irgendwo ankommt und kann Leuten etwas zu essen, zu trinken geben und dann auch noch für ein gewisses Gespräch, für einen Moment Zeit haben. Man glaubt gar nicht, was den Leuten auf der Seele brennt. Das ist es einfach, dass ich von vorne bis hinten das Gefühl habe, das ist absolut sinnstiftend. So, wenn ich abends nach Hause fahre, dann weiß ich, die Zeit war absolut sinnvoll verbracht. Das ist so, ja, mein Anspruch, den ich habe. Ich fahre vielleicht auch noch an der Stelle kurz gesagt, wir sind im Omega während Corona immer nur zu zweit im Bus und nicht zu viert. Mit einer sehr netten Kollegin, die sehr gut Polnisch sprechen kann. Mhm. Und das ist ein Asset an sich, weil wir haben auch viele polnische Gäste. Und wenn die merken, also die sprechen oft untereinander natürlich, werfen sich teilweise auch sehr rüde Sachen zu.
Ja, ja.
Und sie kriegt das mit. Kurva, ja. Und Kurva. Wenn sie einen Einwand dann irgendwie dann bringt und die merken, die spricht Polnisch, dann kommt erstmal ein Schreck. Und dann kommen die aber teilweise in einen Redefluss mit ihr. Das habe ich gerade vor ein paar Wochen erlebt. Da war ein Obdachloser, der hatte offensichtlich auch sehr, sehr viele private Probleme. Und der hat sie dann wirklich dann, ich sag mal, etwas salopp zugetextet. Ja, und die hatten beide am Ende des Gesprächs Tränen in den Augen. Sie auch, meine Kollegin. Ja. Das geht einem nahe. Ich habe nichts verstanden davon. Sie hat mir dann hinterher ein bisschen was erzählt. Aber das sind so die Momente, wo ich denke, ja, das macht Sinn.
Das Gespräch macht es dann eigentlich aus?
Das ist ja mit der Teil der ganzen Angelegenheit. Nicht nur das Versorgen mit Essen und Trinken, das tun andere ja auch. Es geht wirklich darum, auch ein Ohr zu haben für die Leute. Es gibt viele Osteuropäer, die sprechen kein Wort Deutsch. Die können nicht mal Wurstbrot oder Käsebrot verstehen. Da kannst du nicht viel mit reden. Aber es gibt eben auch viele Deutsche. Da merkst du schon, wenn du denen einen Moment Zeit gibst, die öffnen sich, die erzählen sehr viel. Und dann ist es manchmal aber auch der Spagat, den man machen muss. Wir haben nicht viel Zeit, weil Sonja sagte das vorhin, die Route ist festgelegt. Und viele, die auch jeden Abend da sind, die wissen ganz genau, also wie beim Bus, dann und dann kommt der Bus. Und wehe, du bist mal eine Viertelstunde später oder früher da. Wenn du früher bist, heißt es so, ich war dann und dann da und da war der Bus schon weg. Kommst du später, wir stehen jetzt schon eine Viertelstunde und ihr wart noch nicht da. Also das ist schon ganz, ganz witzig manchmal auch, wie da wirklich im Kopf so ein Fahrplan drin ist. So. Und das muss man bei den Gesprächen natürlich berücksichtigen, dass man sich nicht gleich zu Anfang verplauscht und am Ende eine Dreiviertelstunde in Altona zu spät kommt. Dann kriegt man was zu hören.
Das stimmt.
Ja,
ist so. Ich sehe unseren Bus aber auch so ein bisschen als Wasserstandsmelder. Also wir sind ja richtig draußen auf der Straße unterwegs und sehen, wenn sich da Sachen verändern, auch mit den Menschen, und können dann eben auch vernetzen mit unseren Sozialarbeiterkollegen und eben zum Beispiel auch dann an die Politik weitertragen. Das sehen wir gerade an Veränderungen und da müsste eigentlich gegengesteuert werden. Und was könnt ihr dafür tun, damit die Situation für alle tragbar ist? Also da sind wir auch schon so, dass wir Sachen mehr sehen, in Erstkontakt gehen und versuchen auch die Leute zu vernetzen mit dem Hilfesystem.
Meine Abschlussfrage, die ich immer gerne stelle, und ich würde sie gerne euch beiden stellen, weil sie unterschiedliche Blickwinkel darauf haben. Du, Sonja, als diejenige, die das ja alles organisiert. Wann war für dich ein guter Arbeitstag?
Also ein guter Arbeitstag ist immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das läuft. Also der Bus kann am Abend starten. Das ist eigentlich sowas wie unsere Basis, dass jeden Abend der Bus startklar ist und auch wirklich auf Tour sein kann. Und wir haben das manchmal so, dass es eine Herausforderung ist, weil Leute krank werden, weil die Zutaten nicht gekommen sind, Schlafsäcke irgendwo stecken geblieben sind. Und da müssen wir eben sehen, wie kann man es trotzdem organisieren. Und für mich ist das erfolgreich, wenn der Bus abends auf Tour gewesen ist.
Und für dich, Klaus, wann war für dich ein guter Einsatz?
Ja, ein guter Einsatz war eigentlich dann, wenn, wie drücke ich das jetzt mal aus, wenn am Bus auch letztendlich ein Stück Frieden geherrscht hat. Weil wir haben natürlich, die Menschen kommen aus fast aller Herren Länder und es ist teilweise auch aggressiv auf der Straße. Das sollte man noch nicht verhehlen. Und dann gibt es manchmal Tage, das ist sicherlich wetterabhängig oder wovon auch immer, wo die Leute teilweise sehr aggressiv miteinander umgehen, wenn mal jemand drängelt oder schubst. Und dann gibt es eben Tage, wo das alles super läuft, wo du sowas gar nicht hast, wo du auch nicht versuchen musst zu schlichten. Wenn dann noch genug zu trinken, haben wir immer genug da, aber auch genug zu essen da war, dass alle was bekommen haben. Man einige gute Gespräche geführt hat, das ist an sich so ein Tag, wo ich sagen würde, der hat auch Spaß gemacht.
Danke Klaus, danke Sonja für die Eindrücke.
Gerne. Sehr gerne.
Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben interessante Eindrücke gewinnen können. Wenn Sie mehr wissen oder auch helfen möchten, klicken Sie rein. mitmenschlichkeit.de